Europa erlebt gerade Tage, die man so schnell nicht vergessen wird. In Ungarn wird ein langjähriger Regierungschef abgewählt, nach 16 langen und durchaus erfolgreichen Jahren. Dennoch ein politisches Erdbeben, das weit über die Landesgrenzen hinaus wirkt. In den USA sorgt Donald Trump erneut für Schlagzeilen mit scharfen Attacken gegen sämtliche Kritiker, zuletzt sogar gegen den Papst. Der Ton wird rauer, die Fronten härter. Gleichzeitig tauchen neue Fragen rund um die sogenannten Epstein-Files auf. Ein Fall, der bis heute nicht abgeschlossen ist und der immer wieder neue Brisanz entfaltet. Und hier bei uns, da beschließt die Bundesregierung plötzlich einen Tankrabatt von 17 Cent pro Liter, allerdings nur für 2 Monate. Wirkliche Entlastung oder nur ein kurzes politisches Signal? Und während all das passiert, rücken auch Themen wieder in den Fokus, die viele längst abgehakt hatten. Das und mehr in dieser neuen Folge von Thomas Eglinski auf 1. Ich bin ehrlich, ich hatte dieses Wahlergebnis in Ungarn nicht erwartet. Im Gegenteil, ich war mir sicher, Orbán würde sich knapp behaupten. Das verkündete ich auch noch völlig selbstbewusst 2 Tage vor dem Wahlsonntag in aller Öffentlichkeit, was mir nunmehr meinen persönlichen Elmar Tewesen-Moment einbrachte. Ich lag völlig falsch. Ohnehin stelle ich fest, dass meine Wahlprognosen stets zu optimistisch bezüglich des von mir favorisierten Wahlausgangs sind. Für mich ist es schwer vorstellbar, dass Bürger Parteien wählen, die, wie im Fall von Deutschland, ihr Land heruntergewirtschaftet haben, in dem Alters- und Kinderarmut stetig zunehmen, in dem die Renten mit am niedrigsten sind, die Abgaben die höchsten und die Eigentumsquote am geringsten. Im Fall von Ungarn war ich mir sicher, dass die Bürger honorieren, dass Viktor Orbán die Landesgrenzen geschlossen und die Migration gering gehalten hat. Das Wachstum konnte sich über 16 Jahre sehen lassen. Aber die Menschen wollten Veränderung. Und das ist Demokratie. Das Volk hat gewählt und wird nun eine neue Regierung bekommen. Was das für Auswirkungen auch auf die Nachbarländer hat, das wollen wir nun mit einem unabhängigen Journalisten besprechen, der sich seit vielen Jahren wachsender Beliebtheit erfreut. Und da ist der Mann, liebe Zuschauer, von dem ich gerade gesprochen habe. Herzlich willkommen, Henning Rosenbusch.
Hallo Thomas, servus.
Henning, ich freue mich, mit dir über einige wirklich brisante Themen zu sprechen. Und wir müssen natürlich noch einen Blick zurückwerfen auf das vergangene Wochenende, der Wahlsonntag. In Ungarn, nach 16 langen Jahren, ist ein Regierungschef abgewählt worden. Und meine Frage an dich lautet, ist das noch ein Zeichen dafür, dass Demokratie ja auch funktioniert in Europa? Oder ist das vielleicht ein politischer Richtungsbruch mit weitreichenden Folgen für Europa?
Ich glaube, es ist ein bisschen beides. Viele Ungarn haben sich nach 16 Jahren natürlich Teile der Ungarn, die jetzt den neuen Präsidenten gewählt haben, haben sich natürlich nach 16 Jahren einen Wechsel gewünscht. Oder nach 16 Jahren, da passiert viel, da passieren auch Fehler. Der Orbán hat auch Fehler gemacht. Es gibt Korruptionsvorwürfe, die nicht ganz ausgeräumt sind. Also ich glaube schon, dass da viele Ungarn angesichts des doch recht deutlichen Ergebnisses sich da einen Wechsel gewünscht haben. Und ich stelle mir aber die Frage, inwiefern auch in Bezug auf, es gab ja einen neuen Brief vom US-Justizausschuss im Repräsentantenhaus, dass auch offensichtlich die Wahl in Ungarn wieder von der EU manipuliert werden soll. Und die sind da auch sehr deutlich in ihren Aussagen und in ihren Vorwürfen. Und die haben ja da schon mehrere Wahlen aufgezählt, wo die EU eben eingegriffen hat auf die Online-Diskussionen und so weiter. Und da frage ich schon, inwiefern das Ergebnis beeinflusst haben könnte, wenn das passiert ist und in welchem Ausmaß das passiert ist. Aber Transparenz ist da ja schwer herzustellen. Was wir da wissen über die Machenschaften der EU, wissen wir eben über die US-Amerikaner, die eben auch die CEOs und die Verantwortlichen der sozialen Netzwerke dazu gebracht haben, sich dazu zu äußern und daher auch die Beweise, die sie nun vorgelegt haben, dass eben auch zensiert wurde von der EU und dass da eben, und darauf pochen sie eben, dass da eben auch Rechte der freien Rede von US-Amerikanern eingeschränkt werden, wenn da irgendwelche Kommentare nicht erscheinen dürfen, vielleicht von US-Amerikanern in Amerika, aber auch in Europa. Und also ich frage schon, das sind einige Fragen offen und die befürchte ich, werden wir so schnell nicht beantworten können. Und dann habe ich eben auch gesehen, wer über diesen Wahlsieg gejubelt hat. Und ich halte Ursula von der Leyen oder Hillary Clinton, oft werden ja Politiker als dumm dargestellt und so weiter, ja, und jetzt heißt es ja, die sind dumm, weil die checken nicht, dass da ein Rechter wieder gewählt worden ist, aber ich beurteile Politiker grundsätzlich nie nach ihrem Programm oder nach ihren Ankündigungen, sondern nach ihren Taten. Und da möchte ich doch erstmal sehen, was er dann am Ende an Politik liefert, ob das dann auch wirklich alles so kommt, wie er angekündigt hat, also dass die Migrationspolitik restriktiv bleibt und so weiter und dass er sich auch von der EU nicht alles gefallen lassen will oder auch, dass er sich jetzt an diesen Ukraine-Helfen nicht beteiligen will. Wir werden sehen. Ich denke, wenn Leute wie Hillary Clinton oder Ursula von der Leyen diesen Mann feiern, dann haben die einen Grund dafür und da ist wohl offensichtlich ein Hindernis aus dem Weg geräumt worden.
Ja, du hast es gerade schon angesprochen. In den ersten Tagen nach der Wahl hat sich ja der Wahlsieger Peter Modja ganz anders geäußert, als das viele Skeptiker erwartet haben. Er schlug sich nicht gleich auf die Seite von Ursula von der Leyen. Er machte zunächst einmal den Eindruck, als würde er den Weg von Viktor Orban weiter folgen wollen in Bezug auf Migration, gerade auch in Bezug auf die Zusammenarbeit mit Russland. Auch wenn er nach seinem Wahlsieg mal kurz gerufen hat, die Russen können gehen, hat er doch in einem Interview gesagt, er würde sich freuen, wenn Wladimir Putin anruft und er würde natürlich auch gerne mit ihm sprechen. Also ganz so, wie sich das Ursula von der Leyen und Co. vorstellen, scheint es nicht zu kommen. Wie schätzt du das ein?
Es gibt ja einen Punkteplan von der EU mit Forderungen an Ungarn, diese zu erfüllen hätten, damit die EU-Gelder wieder fließen. Und ich glaube kaum, dass es sich da auf irgendwelche Kompromisse großartig einlassen werden. Das sind deutliche Forderungen in Richtung Ungarn. Und ich kann es nur noch mal betonen, also Herr Merz hat auch sehr viel angekündigt, auch direkt nach der Wahl. Und wenn man sich jetzt die Bilanz heute anschaut, ist es eine reine Katastrophe. Und ja, auch was Korruptionsvorwürfe angeht in Richtung Orban. Also man weiß ja jetzt einfach über diesen Mann ziemlich wenig. Ja, also er war noch nicht jetzt großartig in Verantwortung und hat geliefert. Und ich möchte doch bitte abwarten und nicht zu viel auf seine Worte geben, was da am Ende bei rauskommt.
Dann sprechen wir doch mal über jemanden, der hält, was er versprochen hat. Lass uns mal über den großen Teich nach Amerika blicken, zu Donald Trump. Der hat sich ja mittlerweile auf jeden seiner Kritiker eingeschossen. Megyn Kelly, Tucker Carlson, um nur einige zu nennen, oder aber auch Candace Owen, die seine Politik kritisiert haben, wurden von ihm massiv beleidigt. Es wurde ihnen der Intelligenzquotient abgesprochen. Sie seien Versager und vieles, vieles andere mehr. Und nachdem sich auch der Papst kritisch bezüglich des Irankriegs geäußert hat, hat er auch den Papst abgewatscht. Ist das noch politische Zuspitzung oder ist das eher das Zeichen eines alten Mannes, der seinen Zenit überschritten hat?
Schwierig. Also ich denke, jeder sieht da eine gewisse Veränderung bei Trump. Und das sind ja die Namen, die du aufgezählt hast, das sind ja keine ursprünglichen Kritiker von ihm gewesen, sondern das waren ja seine größten Unterstützer, die ihm auch zur ersten Wahl und zur zweiten Wahl verholfen haben. Wie er das geschrieben hat, also es ist halt typisch Trump, ja, ein bisschen es ist halt seine Art und da ist ja auch schon sehr viel drüber gesprochen worden, dass er da wenig kompromissbereit ist und vielleicht auch ein bisschen beratungsresistent. Ich als Berater hätte ihm schwer davon abgeraten, sowas zu schreiben oder auch den Papst anzugreifen. Gewisse Dinge muss man als kriegsführender Staatschef einfach mal ertragen, dass jetzt sich ein Papst in Richtung Frieden äußert und Friedensforderungen aufstellt, zu Ostern auch noch. Sollte einen US-Präsidenten eigentlich nicht überraschen. Ja, und die Kritik, die es jetzt gibt in Bezug auf, also die eben Candace Owens oder Tucker Carlson und so weiter, die da eben äußern, die ist ja auch ein Stück weit berechtigt und da hat er eben nicht Watt gehalten, sondern er hat sich ja seit dem Wahlkampf 2015 oder seit 2015, seitdem klar war, dass er das erste Mal sich zur Wahl stellt zum US-Präsidenten, hat er ja immer darauf hingewiesen, er will die Kriege beenden der USA und er will keine neuen Kriege führen und er will die Soldaten nach Hause holen. Und dieses Abenteuer, auf das er sich da eingelassen hat, ich habe das am Tag davor schon kritisiert und gesagt, die werden sich wundern, der Iran ist nicht der Irak, ja, weil es hieß ja so ungefähr, ja, die als Begründung dann am nächsten Tag, die kriegführenden Präsidenten der USA, die haben das alles nicht ganz richtig gemacht, wir machen das jetzt besser im Iran, wir können das besser. Aber ja, man sieht ja heute, glaube ich, dass man sich da doch etwas überschätzt hat. Und insofern, also momentan demontiert er sich selbst. Und ich glaube, er hat natürlich noch Anhänger, ja, die auch pro Israel sehr sind und deswegen auch den Krieg gegen den Iran begrüßen. Und da hoffen immer noch, dass man die Mullahs sogar, oder fordern, dass man die Mullahs sogar mit Bodentruppen entfernen könnte aus den Ämtern, aber ich warne davor. Also ich glaube nicht, dass, also sicherlich, wenn die USA all in gehen, ja, und wirklich alles in den Iran werfen und dann werden sie am Ende als Sieger hervorgehen. Aber die Frage ist, welcher Preis dafür zu bezahlen ist. Und ich habe da große Bedenken.
Vielleicht sollten wir den Amerikanern mal wieder ein paar Vietnam-Filme vorspielen. Denn Bodentruppen im Iran scheinen wirklich ähnlich herausfordernd zu sein wie damals in Nordvietnam. Bleiben wir noch mal
ein bisschen. Es würde noch krasser werden, weil der Iran hat sich praktisch seit 1980 auf eine kriegerische Auseinandersetzung mit der USA vorbereitet. Und die sind ja nicht dumm. Ja, also es ist ein wirklich sehr hoher Bildungsstand im Iran. Und man merkt ja auch an ihrer Strategie jetzt, wie sie bisher mit den Angriffen der Amerikaner umgegangen sind und was sie dagegen tun. Die sind vorbereitet und gerade auf diese Bodentruppen. Und sie haben ja auch sofort, nachdem das irgendwie ein bisschen angekündigt wurde, haben ja auch sofort geantwortet, ja, bitte kommt endlich, wir warten auf euch, ja. Und diese Vorbereitung, der Iran ist ein zerklüftetes Land, dreimal so groß wie der Irak, Berge überall. Unendlich viele Möglichkeiten, da einen asymmetrischen Krieg zu führen. Und ich kann nur hoffen, auch in Bezug auf Weltwirtschaft, Wirtschaftskrise und so weiter, dass sich das Ganze beruhigt und dass er zur Vernunft kommt.
Gerätselt wird ja auch, lieber Henning, warum Donald Trump diesen Krieg überhaupt begonnen hat. Die einen sagen, er befindet sich in den Händen von Benjamin Netanyahu. Die anderen sagen, er musste unbedingt von den Epstein-Files ablenken. Denn eines scheint festzustehen, auch wenn er Beteiligungen immer wieder ad absurdum stellt beziehungsweise sogar leugnet, er findet sich doch in den Akten. Und selbst seine Frau Melania hat sich jetzt neulich vor die Presse gestellt, unangekündigt, unerwartet und hat ein paar Worte dazu gesagt. Ich weiß, dass deine journalistische Ehre dich auch gepackt hat und dass du dich schon mit diesen Files ein bisschen beschäftigt hast. Was ist deine Meinung dazu?
Ich war zunächst überrascht, dass überhaupt so viel belastendes Material nochmal veröffentlicht wurde. Aber man hat ja gesehen, die haben in dem Monat, den sie Zeit hatten zur Zensur, ganze Arbeit geleistet. Also es ist ja auch nur ein Bruchteil der Daten, die da jetzt veröffentlicht wurden. Und wir sehen ja nicht alles. Aber was wir sehen, reicht eigentlich für mich vollkommen aus. Und es sind unzählige Ermittlungsansätze, wo da Staatsanwaltschaften auf der ganzen Welt aus meiner Sicht tätig werden müssten. Und ja, aus den Unterlagen und E-Mails geht auch hervor, dass da mehr da sein muss. Und bisher wurden verhaftet Epstein selbst und Ghislaine Maxwell. Aber ja, wo sind die Kunden? Ja, also und falls es doch, also man hat ja auch gehört, es sind überall Überwachungskameras gewesen in den verschiedenen Lokalitäten des Epstein und gibt es da belastendes Material? Und wenn man sich auch die Zeugenaussagen heute anschaut von den Opfern, die, wie sie ja genannt werden in den USA, die ja auch wahrscheinlich dann selber mitbeteiligt waren an diesem Ring, ja, oder sich dann als Opfer zu Tätern haben machen lassen. Die weisen das ja von sich, was die Melania Trump gesagt hat. Die haben gesagt, wir haben schon des Öfteren ausgesagt und wir haben unseren Teil dazu beigetragen. Jetzt müssten endlich mal die Behörden tätig werden. Ja, und wenn man sich da die Aussagen der verantwortlichen Staatsanwälte und Justizminister anschaut in den USA, dann scheint da nichts mehr weiter zu passieren. Und das ist ja ziemlich krass, muss ich sagen. Also das wird sich auch nicht so schnell mehr abstreifen lassen von denen. Ich meine, klar, der Iran-Krieg hat jetzt von den Epstein-Files abgelenkt. Das ist klar, wenn da so ein großer Krieg stattfindet mit so großen Auswirkungen auf die Weltwirtschaft, dass da dann vor allem hingeguckt wird. Aber ich glaube, sobald sich das wieder beruhigt hat, werden die Epstein-Files auch wieder auftauchen. Und ich hoffe, dass da noch mehr passiert, weil solche Verbrechen dürfen nicht ungesühnt bleiben.
Die aufklärenden Journalisten gehen ja immer davon aus, dass früher oder später alles ans Tageslicht kommt. Aber nehmen wir mal die JFK-Akten, haben ja doch auch kein Licht bringen können. Oder das 9/11-Attentat, auch das ist noch nicht eindeutig aufgeklärt worden. Warten wir mal ab, wie das mit den Epstein-Files weitergeht. Wir werden auch gleich noch über dein Spezialgebiet sprechen müssen, über Corona, denn auch da gab es noch keine Aufarbeitung. Doch bevor wir dies tun, bleiben wir ganz kurz bei den Auswirkungen dieses Krieges, von denen du auch gerade schon gesprochen hast. In Deutschland, deiner ehemaligen Heimat, du bist ja zwischenzeitlich ausgewandert. Mit Corona, glaube ich, begann dein Zug in den Norden Europas und beobachtest von dort aus das Geschehen. Und ich verfolge ja sehr aufmerksam deine Beiträge und ich spüre manchmal zwischen den Zeilen auch sehr viel Wehmut, dass dir insbesondere leid tut, was mit deiner oberfränkischen Heimat so alles passiert ist. Blenden wir das mal außen vor. Was sagst du denn zu den 17 Cent Tankrabatt? Ist es nun mal ein deutliches Signal, dass die Bürger entlasten werden sollen durch diese Bundesregierung oder ist das einfach nur kurzfristige Augenwischerei?
Ja, zum einen denke ich, das ist nichts, was so im Ursprung von der Bundesregierung kam, die da gesagt hat, wir müssen jetzt mal unseren Bürgern auch mal irgendwie was Gutes tun, so ungefähr, ja, oder zumindest diese Krise ein bisschen abfedern. Nein, es musste wieder Druck entstehen, sie mussten sehen oder sie haben gesehen, dass im Ausland durchaus reagiert wird, dass da durchaus die Bürger entlastet werden und nur durch diesen Druck, denke ich, kam er jetzt zu diesen Ergebnissen von gestern und ja, ich denke nicht, also man weiß jetzt gar nicht, wie viel von den 17 Cent dann wieder von den Mineralölkonzernen an die Verbraucher weitergegeben werden, ja, oder ob die sich selber wieder was davon abzwacken, was ja in Deutschland auch ja, trotz Kartellamt, was ja jetzt wieder auch bemüht wird von der Ministerin, also das, wenn ich dran denke, wie oft früher über das Bundeskartellamt diskutiert wurde, wie oft die sich geäußert haben zu Machenschaften von Konzernen und so weiter und wie zahnlos das heute zu sein scheint, das Kartellamt, glaube ich da nicht, dass da noch sehr viel kommt, weil, ja, also das Kartellamt müsste jetzt natürlich genau hingucken, wird da jetzt wieder was abgezwackt von den Mineralölkonzernen. Ich glaube, die Deutschen zahlen sowieso mehr, jetzt mal abgesehen von Steuerbelastungen und so weiter, CO2-Steuer zahlen sowieso grundsätzlich bei solchen Krisen, werden sie mehr gemolken als ihre europäischen Nachbarn. Und da sollte jetzt eigentlich mal genau hingeguckt werden, dass man da nicht noch die Leute noch mehr obendrauf zahlen lässt, anstatt die gestiegenen Ölpreise eben noch mal einen Aufschlag drauf macht, weil der Deutsche hat es ja so ungefähr, ja.
Wie sieht es denn aus? Diese Frage möchte ich noch einschieben, lieber Henning. Du lebst in Schweden. Wenn du mal die Schwedendemokraten mit den deutschen Politikern vergleichst, mit den Lebensumständen im Land, wo sind denn da die großen Unterschiede? Ist Schweden möglicherweise auch ein Land, das es sich lohnt, auszuwandern?
Ich habe ja Schweden wieder verlassen, also ich bin noch ab und zu in Schweden. Ich bin im Moment so ein bisschen, ich habe mir noch nicht festgelegt, wo die Reise hingeht. Das hat natürlich auch sehr viel damit zu tun, mit den großen Veränderungen, die gerade weltweit stattfinden. Es gab in den letzten 5 Jahren einige potenzielle Auswanderziele, die sich dann durch politische Entwicklungen auch ganz schnell wieder erledigt hatten. Also ich habe Schweden mit dem NATO-Beitritt oder auch aufgrund des NATO-Beitritts wieder verlassen. Es hat noch ein paar andere Gründe gehabt. Ich bin mit den Lichtverhältnissen dort, es ist im Winter recht dunkel dort und das war so nicht so meins. Also es hat ein bisschen vielleicht auch mit meinem neuen Job zu tun gehabt, mit was ich da den ganzen Tag gemacht habe in Schweden. Aber also das war auch ein Grund, dort wegzugehen. Aber vor allem war es der NATO-Beitritt, weil ich denke, dass die NATO... Da gibt es ja auch Indizien, die darauf hindeuten, dass die NATO doch Aufgaben hatte, was Corona betrifft und beteiligt war, DAPA etc., USA, die Aussage der niederländischen Gesundheitsministerin etc. oder der General, der da in Deutschland übernommen hatte. Ich bezweifle schwer, dass, falls nochmal irgendwas in der Richtung passiert, dass Schweden wieder einen Sonderweg geht. Ich denke, dass das mit der NATO zusammenhängt. Wobei ich einschränkend sagen muss, sie haben bisher noch keine Gesetzesvorgaben geändert. Also es gibt ja dieses Ministerstyre, nennt sich das in Schweden. Das war ja wohl auch ein großer Grund für diesen Sonderweg. Und zwar darf das, was in Deutschland andauernd geschehen ist, dass der Gesundheitsminister der Behörde, dem RKI, vorgegeben hat, wie die Risikoeinstufungen auszusehen haben und so weiter, oder Vorgaben gemacht hat, was die Kommunikation angeht, das ist in Schweden verfassungswidrig. Und ich glaube, deshalb hat es auch den Sonderweg gegeben. Daran ist bisher, habe mich erst vor einem Monat nochmal, habe ich nachgeschaut, daran ist bisher nichts geändert worden. Ja, was ist in Schweden anders? Also in Schweden, diese Ministerstyrre, die gilt seit 300 Jahren, die ist während des, oder 400 sind es schon, die sind jetzt, ist während des 30-jährigen Krieges vom Stellvertreter des Königs in Schweden eingeführt worden. Und ja, ich gehe schwer davon aus, dass das weggeräumt werden müsste, oder sie haben da sich da vielleicht irgendeinen Mechanismus ausgedacht, um das aus dem Weg zu räumen. Das hat allerdings bei den Menschen in Schweden doch hinterlassen, dass es gibt da, die Schweden unterscheiden nicht wie in Deutschland, Politik und Behörden ist alles das Gleiche, ja, weil ja die Politik weisungsgebunden ist in Bezug auf die Behörden, sondern die Schweden unterscheiden extrem zwischen Behörden und Politik und den Behörden, die sich zum großen Teil selbst verwalten und auch selber über ihre Führung entscheiden, größtenteils natürlich mit Absegnung des Ministers, aber im Grunde schlagen die vor und der Minister segnet ab. Also da ist schon ein sehr großer Unterschied. Die Schweden haben großes Vertrauen in ihre Behörden, trotz auch der Impfung und dass es da wohl Impfschäden gegeben hat, aber offensichtlich wohl nicht ganz so viel in Schweden wie in Deutschland. Ist das Vertrauen gegenüber den Behörden weiterhin sehr hoch, aber gegenüber der Politik durchweg niedrig.
Dann bist du quasi auf den Pfaden eines Dr. Paul Brandenburg, digitaler Nomade, auf der Suche nach der Bleibe für die nächsten Jahre. Ja, das ist spannend und ist vielleicht mal das Thema für eine Folgesendung mit den Aufklärern, die sich gerade weltweit unterwegs befinden, die Dubai verlassen mussten, die Nordzypern verlassen haben und andere Destinationen, weil sie plötzlich gefährlicher geworden sind, als das jemals erwartet wurde. Nun, Lieber Henning, kommen wir zu dem Thema, mit dem du populär geworden bist, in dem du auch deine größte Expertise hast. Bring uns mal auf den aktuellen Stand. Welche Erkenntnisse der letzten Zeit hätten die öffentliche Debatte zu Corona eigentlich grundlegend verändern müssen? Was ist quasi Neues erfahren worden, aufgedeckt worden? Was aber vielleicht auch angesichts der herausfordernden Zeiten, in denen wir leben, mit den Kriegen unterm Teppich gekehrt wurde?
Nun, man muss erstmal unterscheiden. Es gibt eine Aufarbeitung in Deutschland und es gibt eine Aufarbeitung in anderen Ländern. In anderen Ländern ist durchaus was passiert, vor allem in den USA. Ja, da mal ein Lob an Trump. Ein eingeschränktes Lob, weil nicht alles so super läuft. Ja, aus meiner Sicht gehören diese Impfstoffe längst vom Markt genommen. Und das fordern ja auch immer mehr Ärzte und Wissenschaftler und immer mehr Studien kommen heraus und zeigen, dass da was ist. Also die Arten der Nebenwirkungen, die sind ja höchst unterschiedlich. Gerade in Bezug auf Herzkomplikationen ist in letzter Zeit immer wieder was Neues rausgekommen. Also auch jetzt zum Beispiel eine Untersuchung von US-Soldaten. Direkt nach der Impfung wurden Herzentzündungswerte genommen, die bei 50% erhöht waren. Das ist auf jeden Fall ein Sicherheitssignal. Und das liest man eben unter allen Studien, die eben nicht groß sind, weil diese Leute eben nicht vom Staat finanziert werden oder von der Pharmaindustrie, sondern die müssen da ihre paar Mittelchen zusammenkratzen und dann eben mit ein paar Probanden und das sind keine randomized, controlled, double-blinded studies, wie man es so schön nennt, der Goldstandard, sondern das sind praktisch Beobachtungsstudien, die können Sicherheitssignale liefern. Und diesen Sicherheitssignalen ist man früher nachgegangen und das macht man heute nicht mehr. Ja, man wischt es weg, sagt einfach, diese Studie ist nicht aussagekräftig, weil die und die Defizite da sind. Aber man müsste dann eigentlich sagen, okay, dann machen wir halt eine ordentliche Studie. Und der Herr Sterz, der ja auch kürzlich, der ehemalige Cheftoxikologe von Pfizer Deutschland, der ja auch kürzlich in der Enquete-Kommission aufgetreten ist, der hat es ja nochmal deutlich gesagt, wo das Problem liegt. Man hat diese Impfungen auf ganz viele Tests, die man früher durchgezogen hat und machen musste, krebserregend oder nicht, Karzinogenität. Zum Beispiel, das hat man nicht gemacht. Und in Europa und in Deutschland gab es bisher das Vorsorgeprinzip. Das heißt, alles, was auf den Markt gebracht wurde, musste vorher geprüft werden, ob es sicher ist. Ja, und heute scheint das sich geändert zu haben und wir gehen jetzt eher den amerikanischen Weg. Das heißt, wir werfen irgendwas auf den Markt und gucken mal dann, was dabei rauskommt. Und da wünsche ich mir doch sehr, gerade bei so empfindlichen Sachen wie einer mRNA-Gentherapie, es war ja das erste Mal, dass man mit dieser Technologie auf die Menschheit losgegangen ist. Und gerade bei sowas, ja, also wo, wenn das jetzt ein Totimpfstoff gewesen wäre oder ein Lebendimpfstoff oder alles, was es bisher schon gegeben hätte, dann hätte ich es auch nicht so schlimm gefunden, wenn man jetzt aus Zeitnot die ganze Sache ein bisschen abgekürzt hätte. Aber nein, man hat es einfach umdefiniert und um diese Tests eben auch nicht machen zu müssen, sondern hat es einfach als U-Impfung bezeichnet und die WHO definiert einfach, irgendwann Anfang der 2000er Jahre haben die so eine Definition rausgegeben. Impfungen können keinen Krebs verursachen, ja, und das hat natürlich alles mit Wissenschaft und Sicherheit nichts mehr zu tun.
Rückblickend auf die letzten 6 Jahre, siehst du das Ganze auch als ein Verbrechen an?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall sehe ich das als Verbrechen an.
Die Hauptverantwortlichen, die dafür auch zur Rechenschaft gezogen werden müssen, wie würdest du diese benennen?
Das ist schwierig, weil wir es noch nicht wissen. Also wenn man sich auch die Epstein-Files anschaut, scheint auch dieser Mann ja irgendwie zumindest mit Investitionen in Pandemien beschäftigt gewesen zu sein. Und da waren die großen Player noch gar nicht so am Start, zumindest bei seinen Ideen noch nicht. Ja, also die wollte mal da, über die WHO ist da gesprochen worden. Er hatte natürlich auch die Verbindungen, um mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Also es ist für mich noch nicht klar, woher, wer das Ganze dann initiiert hat. Ja, und ich denke aber schon, dass man heute sagen kann, ja, dass da was geplant wurde und dass auch diese ganze Kampagne gegen Ungeimpfte, dass die geplant war und dass man sich auch ausgedacht hat, wie man da vorgeht, Pandemie der Ungeimpften und so weiter. Es gibt dann ein paar Paper aus Yale, ja, die sich damit 2020 schon sehr beschäftigt haben. Und also wenn man jetzt diese ganze Geschichte rückblickend betrachtet, ja, also es muss definitiv Leute geben, die dafür ins Gefängnis wandern müssten. Aber wer das jetzt genau ist, ja, und wer da jetzt vielleicht im guten Glauben gehandelt hat, das mag es auch gegeben haben. Ich möchte nicht jedem da irgendwie Vorsatz unterstellen, dass die da irgendwie in Kauf genommen haben, dass Leute sterben. Oder es mag auch Leute gegeben haben, die nicht sehen wollten, was diese Maßnahmen mit Kindern und mit der Gesellschaft anstellen und die dann gedacht haben, wir machen das richtig. Ja, und solchen Leuten, die da fahrlässig gehandelt werden, würde ich jetzt nicht in den Knast stecken wollen. Aber es muss Leute geben, die ja auch diese ganzen Übungen vor der Pandemie, die da was gewusst haben und die das auch angestoßen haben in diese Richtung, damit das alles, da müssten natürlich Ermittlungen stattfinden, aber die gibt es ja bisher weltweit nicht.
Und glaubst du, dass am Ende irgendjemand tatsächlich dafür zur Rechenschaft gezogen wird?
Also mir würde es reichen, und das betone ich auch immer wieder, wenn die Rechenschaft darin aussehen würde, weil das ist mehr, da kann man, glaube ich, nicht erreichen. Ja, ich würde mich auch freuen, wenn ein paar Leute, wenn die Handschellen klicken, wie man immer so schön sagt oder auch hört. Aber mir würde es reichen, wenn diese Leute von ihren Posten entfernt werden würden. Und wenn man ihnen sagen würde, wollte ich nie wieder einen öffentlichen Posten sehen. Und damit es eine Art Konsequenz gibt aus dem Ganzen, ja, dass man eben sieht, also selbst die Leute, die dann fahrlässig gehandelt haben, müssten von ihren Posten entfernt werden, aus meiner Sicht, damit man eben sieht, so wie das damals gelaufen ist, darf das nicht nochmal passieren. Aber ganz im Gegenteil, also in Deutschland werden ja diese Leute protegiert, mit Orden und neuen Posten versorgt und ja, also was da bisher gelaufen ist, reicht auf keinen Fall. Aber wie gesagt, also deswegen rufe ich auch immer zu wählen auf, ja, dass diese, also ich bin einer, der bis 2020 nicht unbedingt immer wählen gegangen ist, weil er auch sich gefragt hat, ob das denn so viel bringt. Aber jetzt, um diese Leute zumindest, dass sie da Konsequenzen spüren und aus ihren Ämtern gejagt werden, ja, das empfehle ich seit Beginn an, dass man wenigstens da Konsequenzen.
Und das Wahlenfunktionieren hat man ja jetzt auch in Ungarn gesehen, auch wenn das Wahlergebnis nicht allen gefallen haben mag. Aber es zeigt, wenn genügend Menschen zur Wahl gehen, dann lässt sich auch etwas verändern. Lieber Henning, auf der Zielgeraden unseres Interviews, weil wir gerade über die Aufarbeitung von Corona gesprochen haben und ob du auch daran glaubst, da hast du darüber gesprochen, was du dir wünschst. Da hätte ich erwartet, dass du sagst, es wäre großartig, wenn es für alle Ärzte eine Amnestie gegeben hätte oder geben würde und auch für alle aufklärenden Journalisten, die das Land verlassen mussten. Denn ich weiß, du würdest ja gerne mal wieder in deine Heimat kommen, aber momentan, glaube ich, traust du dich nicht.
Ja, es ist schwierig. Ich habe mir eigentlich, ich war ja Journalist schon 20 Jahre vor Corona und ich habe nichts anderes gemacht während Corona. Ja, ich habe so gearbeitet, wie ich vorher gearbeitet habe und meine Arbeit war in Ordnung. Also man hat sich da nie drüber beschwert, großartig. Ich habe da mir nichts großartig zu Schulden kommen lassen. Bis 2020 nicht und aus meiner Sicht auch nach 2020 nicht. Und ich habe mich, nachdem ich, also ich habe ja meine Wurzeln ausgerissen in Deutschland, indem ich nach Schweden gegangen bin. Dadurch habe ich meine sämtlichen Auftraggeber verloren. Die mussten sich natürlich Nachfolger suchen. Und gut, ich glaube, ein paar Leute würden sich sogar freuen, wenn ich zurückkäme. Aber ich habe mich dann 2023 abgemeldet in Deutschland, nachdem ich mir sicher war, dass ich nicht zurückkommen will. Und das ist für mich schwierig würde in Deutschland. Man sieht ja, was mit Leuten passiert, die da noch was sagen und die noch in Deutschland sind. Und ja, ich denke, also durch das Abmelden ist es natürlich so, dass wenn jetzt irgendwelche Post gekommen wäre und ich hätte, weil ich weiß eben nicht mehr, was man noch sagen darf in Deutschland. Also ich versuche ja, ich fordere ja auch seit Jahren, ich möchte mal eine Liste, eine aktuelle, irgendwie wöchentlich rausgegeben, was man denn gerade noch sagen darf in Deutschland und was nicht. Und was jetzt verboten ist, das aus meiner Sicht ändert sich da das täglich und auch was da teilweise verfolgt wird an Äußerungsdelikten, kann ich nicht mehr nachvollziehen. Deswegen ja, ich habe ein bisschen Bedenken, nach Deutschland zurückzukommen. Und aber ja, du hast durchaus recht. Ja, das Liebste wäre mir, ich bin heimatverbunden. Ich meine Leute sind da, die ich auch vermisse. Und ich war ja auch in den Jahren, bis letztes Jahr war ich immer wieder in Deutschland. Aber ja, diese Entwicklung, die jetzt momentan stattfindet, bereitet mir große Sorgen. Und auch wenn ich da jetzt vielleicht noch nicht der Erste wäre, der da jetzt ins Visier kommt, gibt es ja noch andere Kaliber, sag ich mal, habe ich da ein bisschen Bedenken, weil ich doch große Reichweite habe auf meinen verschiedenen Social-Media-Kanälen. Und wenn ich dann sehe, dass da gewisse Unis in Dresden, in München, in Leipzig meinen Kanal scannen und jeden Post einordnen in Neurechts, verschwörungsideologisch, was weiß ich alles. Ja, also ich traue diesem Staat nicht mehr. Ich habe ihm mal getraut und da wurde auch mir was Großes weggenommen, weil dieses Grundvertrauen in einen Rechtsstaat, das ist was sehr Wertvolles und das merkt man leider erst dann, wenn es weg ist. Ich bin kein Typ, der sich gern umguckt und immer zu hindern, ob da jetzt jemand hinter einem her ist oder irgendwas, ja, wenn man gar nicht mehr weiß, ob man jetzt was verbrochen hat oder nicht. Also das ist Kafkaesk. Um's auf sein Buch Der Prozess hinzudeuten.
Vielleicht, lieber Henning, kriegen wir das Ding ja gedreht. Es droht ja ein interessanter Herbst, drohen in Anführungsstrichen. Wir haben da noch ein paar Landtagswahlen vor der Brust, die durchaus Signalwirkung haben können. Und möglicherweise werden die Bedingungen in Deutschland dann auch wieder freundlicher. Für heute sage ich herzlichen Dank für deine Analysen, für deine Einschätzung. Wünsche dir auf der Reise und der Suche nach dem endgültigen Standort für Henning Rosenbusch alles Gute und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank für die Einladung. Ich werde erstmal, glaube ich, flexibel bleiben, weil vielleicht gibt es nochmal irgendwelche Länder mit Sonderweg und da würde ich mich dann, das war der ursprüngliche Plan auf 2023, weil da habe ich noch gedacht, da kommt ganz schnell wieder was, ja. Aber nee, ist bisher nicht passiert, aber es steht noch im Raum und es werden spannende Zeiten bleiben. Wir werden noch viel zu berichten haben in den nächsten Jahren.
So ist es. Wir bleiben in Verbindung. Danke, lieber Henning. Und tschüss.
Thomas, vielen Dank. Ciao.
Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Die Welt steht nicht mehr im Gleichgewicht. Kriege, Krisen, Unsicherheiten. Wenn unsere Erde ins Wanken gerät, braucht es Menschen mit Haltung. Halten wir gemeinsam den Frieden wieder hoch. Die auf 1 Friedensmedaille 2026. Alles für den Frieden. Jetzt im auf 1 Shop bestellen.
Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer, zu dieser Folge von Thomas Eglinski auf 1, in der uns zunächst einmal Henning Rosenbusch seine Sicht der Dinge erläutert hat bezüglich der Wahl in Ungarn, der permanenten Beleidigungsattacken eines Donald Trump, der Epstein-Files und aber auch der Corona-Aufarbeitung, in der sich der Henning als ein Experte erwiesen hat. Und wie Sie es bei mir in meiner Sendung gewohnt sind, Da kommen nicht nur Männer zu Wort, sondern auch Frauen, wie in der vergangenen Woche schon, als Daniel Matisek mit Silke Schröder zu sehen waren, gibt es heute wieder ein weibliches Pendant, eine Journalistin, knapp 8 Jahre tätig. Sie schreibt für die Achse des Guten und ich freue mich sehr auf Ulrike Stockmann. Ulrike, herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr.
Das ist ja quasi für dich eine Premiere, glaube ich, sogar bei Auf 1, oder?
Ja, nein, das stimmt nicht. Ich war mal, ich glaube, vor ungefähr 3 Jahren schon mal in einer Sendung von euch gemeinsam mit, aber das war nicht über Zoom, das war sogar im Studio, gemeinsam mit Anselm Lenz war das.
Okay, dann ist es heute zumindest eine Premiere in meiner Sendung und wir verfolgen mal ein paar Themen, über die ich auch mit Henning gesprochen habe. Auch du wirst am vergangenen Sonntagabend die Ergebnisse aus Ungarn zur Kenntnis genommen haben. Und ich vermute, in den 2, 3 Tagen danach hast du auch sehr aufmerksam zugehört, was der Wahlsieger Péter Madja so alles von sich gegeben hat. Wie fällt denn deine Analyse dieser Wahl jetzt rückblickend aus?
Also ich muss dazu sagen, ich bin weiß Gott kein Ungarn-Experte, aber was ich mitbekommen habe, muss ich schon sagen, dass ich da die gängige konservative Auffassung teile, dass wahrscheinlich die Abwahl Orbáns für Ungarn eher nachteilig sein wird. Ja, Orbán galt ja sozusagen als letzte Bastion des nicht EU-hörigen EU-Staates. Er hat sehr viel Ungemach abgewandt von den Ungarn, namentlich in Sachen Massenmigration. Und ob das jetzt sein Nachfolger auch so handhaben wird, ist fraglich. Der Magyar hat ja schon die Kredite bewilligt, die Orbán zuvor blockiert hatte für die Ukraine. Also die wird es jetzt geben wegen der Stimme von Magyar, was ja schon mal ein sehr eindeutiges Zeichen ist. Es gibt natürlich auch genug Kommentatoren, die sagen, na ja, es wird ja nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und ob der jetzt da einen totalen Woken-EU-Trip fahren kann bei den stolzen Ungarn, ist ja auch dahingestellt. Vielleicht freut sich da auch eine von der Leyen oder ein Macron zu früh. Und er wird gar nicht so EU-hörig agieren, wie jetzt einige, freudig erwarten oder befürchten. Ich glaube, auch das muss man tatsächlich abwarten. Ich persönlich habe auch eher den Eindruck, dass es in eine auf jeden Fall mehr EU-hörige Richtung gehen wird. Zu welchem Ausmaß, das müssen wir jetzt abwarten. Aber ich glaube, so diesen ganz klaren EU-kritischen und nationalstaatlich orientierten Kurs, für den ja Orbán stand. Ich glaube, von dem müssen wir uns jetzt verabschieden. Und ja, das wird natürlich auch als, das wird natürlich für andere europäische Länder auch Folgen nach sich ziehen. Also ich bin da sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird.
Ja, ein weiterer Aspekt, bleibt Ungarn auch noch ein Zufluchtsort für Auswanderer? Ungarn erfreute sich ja zuletzt wachsender Beliebtheit bei Auswanderern, die dürften jetzt erstmal vor den Kopf geschlagen sein, oder wie siehst du das?
Ja, also das ist zumindest das, was online teilweise kolportiert wurde. Nun weiß ich nicht, ob jemand, der jetzt nach Ungarn ausgewandert ist, da sofort die Zelte abbrechen wird. Also inwiefern da wirklich ein anderer Wind weht und wann wirklich ein anderer Wind wehen wird, bleibt ja abzuwarten, aber ich kann mir vorstellen, dass viele Leute, die sich überlegt hatten, dorthin zu gehen in naher Zukunft, jetzt vielleicht doppelt überlegen und sich dann vielleicht doch dagegen entscheiden und sagen, naja, was soll's, dann ziehen wir lieber nach Nordzypern, weil die Ungarn werden ja jetzt dann wahrscheinlich doch diese Politik einführen, von der wir eigentlich verschont bleiben wollen.
Verlassen wir mal Ungarn und schauen über den großen Teich nach Amerika. Ich vermute mal, dass ihr bei der Achse des Guten auch sehr interessiert die Aktivitäten von Donald Trump urteilt. Insbesondere seine derzeitige Beleidigungstirade sorgt ja für heftig Aufsehen. Insbesondere hat er jetzt auch den Papst angegriffen, nachdem der sich zur Osterzeit für den Frieden ausgesprochen hat. Wie beurteilt das eine Frau wie du?
Naja, also zunächst muss ich mal sagen, ich habe keine großen Sympathien für den Papst oder die katholische Kirche. Ich sehe auch keine Blasphemie am Werke, wenn man jetzt das Oberhaupt der katholischen Kirche auf die Schippe nimmt. Also diese Schiene verfängt da bei mir nicht. Gleichwohl bin ich inhaltlich wahrscheinlich eher auf der Linie des Papstes, der sich ja für Frieden ausgesprochen hatte, was ein Papst auch tun sollte aus meiner Sicht. Und daher bin ich inhaltlich da dem Papst näher als Donald Trump. Und was jetzt politischen Stil anbelangt, gut, da kann man darüber streiten, ob das eines Präsidenten angemessen ist. Grundsätzlich bin ich immer der Meinung, na gut, wenn jemand holprig im Ton, aber dafür inhaltlich brauchbar ist, dann nehme ich lieber das als andersrum. Wir haben ja genug Leute, die große Ankündigungen machen und dann handeln sie gegensätzlich. Aber ich muss sagen, mich persönlich hat Donald Trump schon enttäuscht durch seine Außenpolitik der letzten Wochen und Monate, so dass ich ihn also jetzt auch inhaltlich deutlich kritischer sehe als noch vor ein paar Monaten.
Was glaubst du denn, Ulrike, von wem Donald Trump so ein Stück weit gesteuert wird? Es gibt ja einige Kritiker, die sagen, er sei nichts anderes als eine Marionette. Es gibt andere, die sagen, er wurde von Netanyahu unter Druck gesetzt. Der scheinbar etwas gegen ihn in den Händen zu halten. Man munkelt da über Trumps Beteiligung in den Epstein-Files. Wie fällt denn deine Analyse diesbezüglich aus? Ist Trump der Herr seiner eigenen Gedanken oder getrieben von etwas anderem?
Naja, das ist ja die Million-Dollar-Frage. Das ist ja eigentlich das, worum es geht. Und mir persönlich fällt es schwer, das zu beantworten. Also ich glaube, es ist eine Binsenweisheit, dass es wahrscheinlich kein Staatsoberhaupt auf der Welt gibt, was vollkommen unabhängig agiert. Die sind alle abhängig von ihren Geldgebern, von anderen Staaten, mit denen sie Abkommen haben, von anderen Abhängigkeiten, vom Finanzsystem. Also ich glaube, das kann man schon mal festhalten. Und so wird es bei Donald Trump ähnlich sein. Was jetzt genau den Einfluss anbelangt, der da auf ihn wirkt, da bin ich auch staunender Zuhörer, muss ich sagen. Da kann ich mir vieles vorstellen. Also ich glaube, grundsätzlich ist es nicht falsch festzuhalten, dass es natürlich in den USA auch eine starke sogenannte israelische Lobby gibt und dass aus dem Bereich Trump wahrscheinlich auch stark beeinflusst ist. Nicht zuletzt natürlich auch durch seinen Schwiegersohn Jared Kushner, der, soweit ich weiß, offiziell nicht mehr sein Berater ist, aber ja sicherlich als Schwiegersohn noch einen gewissen Einfluss auf ihn haben wird. Und ja, das kann sicherlich auch durch Netanyahu geschehen sein. Aber welche Art es genau ist, da muss man auf Leute hören oder Leuten zuhören, die das wirklich wissen. Und natürlich ist das Wissen in diesem Bereich nicht sehr groß, einfach weil die meisten, die da wirklich etwas wissen, nicht reden können, wollen, sollen oder plötzlich versterben, wenn sie es tun. Und daher ist man da schon ein Stück weit auf Spekulation angewiesen. Aber ich glaube, grundsätzlich würden wir uns als Gesellschaft sehr weiterentwickeln, wenn wir akzeptieren würden, dass einfach Politik nicht aus spontanen Einfällen von irgendwelchen Präsidenten oder anderen Staatsoberhäuptern besteht, sondern immer eingebettet ist in größere Interessensnetzwerke.
Ulrike Stockmann hat, liebe Zuschauer, soeben 1 Million Dollar Belohnung ausgesetzt. 1 Million Dollar Frage. Ulrike, dürfen wir beide mal kurz die Seriosität des Journalismus verlassen? Und ich möchte dich als Frau fragen. Frauen haben ja Intuition, etwas, was Männer, so sagt man zumindest weitläufig, nicht ganz so stark in sich tragen wie Frauen. Was sagt denn deine Intuition in Bezug auf die Epstein-Files und Donald Trump? Wenn man auch so ein bisschen zurückschaut, die Geschichte des Donald Trump, wie er mit Frauen umgegangen ist, welche Kommentare er auch mal losgelassen hat in Bezug auf die Frauen. Glaubst du, dass Donald Trump bei Epstein tatsächlich keine Rolle gespielt hat. Ich weiß, es ist Spekulation und möglicherweise auch unseriös, was wir jetzt machen, aber es interessiert mich.
Ja, da musste ich mir auch viele Gedanken drüber machen. Grundsätzlich habe ich im Gefühl, wenn es jetzt um Fühlen geht, dass Trump ein Hund ist, der bellt, aber nicht beißt. Also ich kann mir vorstellen, dass der privat bei weitem nicht der Macho ist, den er vorgibt zu sein. Einfach weil ich der Ansicht bin, dass sowohl seine Ex-Frauen als auch seine jetzige Frau eigentlich kein Kaliber jeweils sind, was es nötig hätte, mit einem, ja, Verzeihung, Arschloch zusammen zu sein. Aber vielleicht bin ich da auch zu naiv und ich habe nun keinen persönlichen Einblick in High-Society-Familien. Und was ich so über Dritte gehört habe, muss man ja auch schon sagen, dass da ein ganz anderer Wind weht und womöglich auch ein ganz anderes Wertesystem herrscht. Also kann ich mich da auch total täuschen und vielleicht war Donald Trump einer der Schlimmsten und das wird alles ans Licht kommen und dann weiß man, dass auch er zum Epstein-Zirkel gehört. Das kann natürlich genauso gut sein.
Aber wir greifen das mal auf, was du gesagt hast. Ich finde das mal gar nicht so schlecht. Dein erster Eindruck war ja, dass bellende Hunde nicht beißen und dass der, der oft so eine große Klappe hat, tatsächlich gar nicht so schlimm ist. Lassen wir das doch einfach mal so stehen und kommen jetzt zu den derzeitigen Themen in Deutschland. Du lebst in der Bundeshauptstadt, im großartigen, wunderschönen, herrlichen Berlin. Du wirst es sicherlich auch gefreut haben, als du die Nachricht gelesen hast, wenn du zukünftig an die Tankstelle fährst. Ich glaube, es soll ab dem 1. Mai soweit sein. Dann soll es 17 Cent Tankrabatt geben. Ist das jetzt für dich die große Lösung oder einfach nur Augenwischerei?
Naja, ich bin zwar keine Autofahrerin, also ich bin nicht direkt betroffen von den Spritpreisen, aber natürlich nehme ich das als Beifahrerin sehr wohl wahr. Und ja, auch aus meiner Sicht ist das eine Milchmädchenrechnung, weil man ja grundsätzlich einfach, man versucht jetzt einen Teil der Steuern und Abgaben auf diese Weise zu senken, aber das wird ja sicherlich in anderen Bereichen wieder aufaddiert werden. Der ganze Iran-Krieg wird die Verbraucherpreise generell in die Höhe treiben, einfach weil natürlich auch Unternehmen die höheren Spritpreise auf ihre Produkte umschlagen müssen, weil auch Düngemittel in der Straße von Hormus hängen bleibt und das wiederum Auswirkungen auf die Landwirtschaft hat. Also diese 14 Cent, soweit ich weiß, die man da jetzt spart, ja, oder 17 Cent, glaube ich, 17 Cent weniger Energiesteuer. Ich glaube nicht, dass die den Kohl fett machen werden. Ja, wenngleich es mal toll ist, dass eine Steuer gesenkt wird. Aber ob das dauerhaft so bleibt, ist ja auch die Frage.
Wie wird denn die Regierungsarbeit von Merz und Co. generell in den Redaktionsräumen von Ach Gut beurteilt? Stell doch der Regierung einfach mal ein Zeugnis aus für die ersten, jetzt sind es so ungefähr ein Jahr und anderthalb Monate.
Na, wenn ich da ein Zeugnis ausstellen müsste, würde ich vielleicht eine 5 geben. Eine 6 gebe ich nicht, weil es jetzt, naja gut, man könnte eigentlich auch eine 6 geben. Ich wollte jetzt gerade sagen, weil wir ja jetzt noch nicht völlig in den Abgrund gerutscht sind, aber ich glaube, ein langsamer Tod ist nicht besser als ein abrupter Tod. Also ich persönlich halte von dieser Regierung gar nichts. Wir bei Achtgut sind grundsätzlich scharfe Kritiker jeder Regierung, so auch der aktuellen. Und wenn sie dann auch noch als solches sehr kritikwürdig ist, dann ja, muss man sich nicht wundern, dass da von vielen Autoren einfach ganz viel Kritik kommt. Und ich muss aber sagen, ich bin auch nicht überrascht. Ich wusste von vornherein, ein Kabinett Merz wird einfach die von der Vorgängerregierung eingeschlagene Linie und eigentlich von Angela Merkel eingeschlagene Linie fortführen. Und wir werden einfach weiterhin linke Politik bekommen, obwohl immer rechts geblinkt wird.
Möglicherweise warst du nicht überrascht von der Politik des Friedrich Merz und seiner Koalition, aber dennoch vermute ich, hat euch die Meldung ein Stück weit aufgeschreckt, dass wenn man zukünftig eine Immobilie erwerben möchte, eventuell ein sogenannter Gesinnungstest durchgeführt wird. Also wenn Ulrike Stockmann in Berlin ein Haus kaufen möchte, wird mal zunächst geprüft, was sie denn so für politische Ansichten hat. Und wenn diese nicht stimmig sind, dann könnte man dir den Kauf der Immobilie versagen. Was hältst du denn davon?
Da fehlen mir ehrlich gesagt die Worte, weil dieser Gesetzesentwurf, der im Prinzip verfassungsfeindliche Bestrebungen begrenzen will, ist ja selber verfassungsfeindlich, weil es nicht um Straftaten oder irgendetwas geht. Es geht darum, dass bei irgendeinem Verdacht ohne irgendeine Nachverfolgung, Nachprüfung, irgendeine Verhandlung, irgendein Urteil Menschen Kaufrecht verwehrt werden soll. In dem Fall soll der Staat dann ein Vorkaufsrecht haben und dem kritischen Bürger die Immobilie wegschnappen. Also das ist so absurd. Da fällt es mir fast schwer, ernsthaft drüber zu sprechen. Ich kann nur hoffen, dass dieses Gesetz nicht durchkommen wird. Aber wie gesagt, bei dieser Regierung ist alles möglich.
Ich stelle mir die Frage, Ulrike, wo kriegen denn die Kommunen die Kohle her, solchen Deals überhaupt zuzuschlagen? Denn sie leiden ja unter massiver Liquidität. Du schreibst sehr oft, so ist es zumindest das, was ich wahrnehme, über Dinge, die in Berlin geschehen. Nimm uns doch mal mit und schildere uns so, welch täglicher Irrsinn dir so in Berlin begegnet.
Naja, das Stadtbild hat sich schon stark verändert in den letzten 10 Jahren. Es gibt zweierlei. Einerseits sieht man einfach die Folgen der Migration aus größtenteils arabischen Ländern, auch aus afrikanischen Ländern. Das bringt ein Klientel mit sich, namentlich die berühmten jungen Männer, die als nicht besonders angenehm gelten. Andererseits lässt sich beobachten, dass es sehr viele negative Folgen der Gentrifizierung gibt, dass einfach Berlin auch eine Stadt wird, die immer mehr ihr Gesicht verliert. Also es gibt immer mehr Ecken, wo man übertrieben gesprochen sich fragen kann, naja, ist das jetzt Berlin, ist das London oder Shanghai, weil es einfach so unpersönlich aussieht. Und dadurch verliert Berlin also seine Identität, sein Gesicht. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum es einen Einbruch bei den aktuellen Besucherzahlen gibt, zum Beispiel. Also der Berliner Senat führt an, ja, das liege daran, dass einfach die Direktflüge abgebaut wurden, was ja schon ein Grund sein kann. Aber eigentlich, aus meiner Ansicht, war Berlin anziehend für Touristen sicher aus historischen Gründen, die einfach die wiedervereinigte Stadt sehen wollten, die sich für Mauergeschichte, DDR-Geschichte interessierten, preußische Geschichte, aber nicht zuletzt natürlich auch fürs Partyvolk und für junge Leute, die einfach keine Sperrstunde genießen wollen, also eine sperrstundenfreie Zeit. Und das hat auch stark nachgelassen einfach. Also das Nachtleben ist auch auf dem Rückzug und natürlich auch die ganzen alternativen Projekte, für die Berlin bekannt war. Und so führt dann eins zum anderen. Und wir haben jetzt so eine Kombination, die in keiner Weise angenehm ist, weil es weder glamouröser wird, wenn man jetzt sagt, okay, die Vorteile der Gentrifizierung sind einfach eine Entwicklung, auch ein höherer Wohlstand, dass es auch Menschen mit Geld anzieht, dass einfach auch mehr aufgebaut wird. Das sieht man nicht. Aber auch die ganze Subkultur existiert eigentlich gar nicht mehr so, wie sie existierte. Also ja, es wird immer gesichtsloser und übrig bleibt eigentlich so eine ganz merkwürdige, ausgehöhlte Hülle,
in der du seit Jahren lebst und möglicherweise noch ein paar Jahre ausharren darfst. Abschließende Frage, liebe Ulrike. Siehst du am Ende dieses Tunnels des Wahnsinns bereits Licht oder drohen uns noch ein paar Tage mehr im Chaos von Politikern, die nicht mehr als Volksvertreter auftreten, sondern sich eher als eine herrschende Kaste sehen?
Also momentan bin ich eher pessimistisch gestimmt, weil ich gerade nicht sehe, aus welcher Richtung die Veränderung kommen sollte. Natürlich gibt es immer mehr kritische Bürger, aber was da an Kritik vorhanden ist, schafft es irgendwie nicht, sich wirklich zu einem nennenswerten Widerstand zu formieren oder, sagen wir mal, auch in ziviler Hinsicht einfach Gegenmodelle aufzubauen. Also es ist ja durchaus möglich, auch in einem unfreundlichen Staatsgebilde, dass man sich seine Nischen schafft und irgendwie zusammenhält. Das sehe ich jetzt auch nicht in nennenswertem Ausmaß. Und daher bin ich sehr pessimistisch, was die weitere Entwicklung angeht. Und ich habe vor allem die Befürchtung, wovor ich am meisten Angst habe, dass es wirklich so ein langwieriger, langsamer Tod sein wird. Das heißt ja nicht umsonst, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Aber ich fürchte, es wird erstmal noch ein Schrecken ohne Ende bleiben. Es sei denn, also der rettende Bote des Königs könnte aus meiner Sicht vielleicht aus dem Tech-Bereich kommen, dass die KI oder vielleicht die Robotik so eine disruptive Kraft entwickelt, dass das vielleicht auch alte Gesellschaftssysteme abschüttelt. Das wäre das Einzige, was ich mir im Moment vorstellen könnte.
Der rettende König, wie du ihn bezeichnet hast, könnte aber auch einer der Sieger sein der noch anstehenden Landtagswahlen, die wir in diesem Jahr in Deutschland haben. Ich beispielsweise, liebe Ulrike, setze da mal auf einen charismatischen Mann namens Ulrich Siegmund, der die Möglichkeit hat, die absolute Mehrheit in Sachsen-Anhalt zu erzielen. Und dann könnte von diesem kleinen Bundesland aus etwas Großes an Auswirkungen auf ganz Deutschland haben. Was hältst du denn von der Idee?
Ja, in der Theorie gefällt mir diese Idee. Und ja, ich hoffe, dass aus dem Kleinen heraus Einfluss aufs Große auch möglich ist. Also was dafür spricht, ist, dass ja viele entscheidende Lebensbereiche Ländersache sind, was man ja ganz oft vergisst. Also sei es Migration, darüber entscheiden die jeweiligen Innenminister der Länder, sei es Bildung, sei es Gesundheit. Soweit ich informiert bin, könnte sogar ein einzelnes Bundesland sich WHO-Richtlinien verweigern und sagen, wir machen da nicht mit. Also ich glaube, da ist mehr Spielraum, als man glaubt. Und sollte es Ulrich Siegmund gelingen, Ministerpräsident zu werden und sollte er in dieser Hinsicht erfolgreich wirken, dann glaube ich, wäre das sehr, sehr positiv.
Und in einem kann er sich sicher sein, Ulrich Siegmund. Die Achse des Guten wird trotzdem kritisch berichten.
Na, absolut, natürlich.
Das war Ulrike Stockmann, liebe Zuschauer. Ulrike, ich sage vielen herzlichen Dank für deine Analyse. Danke für dein erstes Mal, zumindest hier in meiner Sendung. Ich bin mir sicher, wir sehen uns wieder. Dir alles Gute und nochmal vielen Dank.
Vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden. Die Welt steht nicht mehr im Gleichgewicht. Kriege, Krisen, Unsicherheiten. Wenn unsere Erde ins Wanken gerät, braucht es Menschen mit Haltung. Halten wir gemeinsam den Frieden wieder hoch. Die auf 1 Friedensmedaille 2026. Alles für den Frieden. Jetzt im auf 1 Shop bestellen.
Das, liebe Zuschauer, war die neue Ausgabe von Thomas Iglinski auf 1 mit Henning Rosenbusch und Ulrike Stockmann. Und in der kommenden Ausgabe habe ich für Sie einen wirklich ganz interessanten Mann dabei, über den wir gerade eben auch schon gesprochen haben, über den Spitzenkandidaten der AfD in Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund. Es gibt jede Menge Menschen, die in ihm eine Art Retter sehen oder aber auch eine Chance, etwas in diesem Land zum Guten zu verändern. Sollten Sie Wünsche haben bzw. Fragen an Ulrich Siegmund, können Sie mir diese gerne auch über das Auf-1-Kontaktformular zukommen lassen. Und ich kann Ihnen dann nicht nur in der kommenden Sendung, sondern vor allen Dingen auch im Anschluss persönlich berichten, wie der Mann so drauf ist. Denn ich hoffe, wir begegnen uns persönlich am 9. Mai zum großen Auf-1-Geburtstagsfest mit großartigen Gästen. Dr. Maria Hubmer-Mock wird dabei sein, Dr. Beate Bahner, Heiko Schöning, Professor Dr. Sönnigsen hat sich angesagt, ganz, ganz viele großartige Menschen kommen zusammen und wir feiern gemeinsam 5-jähriges Bestehen des größten alternativen, unabhängigen Fernsehens im deutschsprachigen Raum. Und es würde mich freuen, mit jedem Einzelnen von Ihnen einmal anzustoßen, ein Selfie zu machen und mich mit Ihnen auszutauschen. Damit es uns auch im 6., 7., 8. und 9. und möglicherweise auch im 10. Jahr noch gibt, sind wir angewiesen auf Ihre Unterstützung. Sie wissen, es gibt keinen Großsponsor, es gibt nur Spender und zwar zufriedene Zuschauer. Und wenn Sie sagen, einmal mehr war diese Sendung für mich interessant und das, was die Damen und Herren bei Auf 1 zu tun, finde ich großartig, dann freuen wir uns über den kleinsten Teil Ihres Geldes als eine Spende in unsere Kasse. Oder Sie bedienen sich mal wieder eines der großartigen Angebote im Auf1-Shop. Eine letzte Bitte noch. Gerne dürfen Sie auch diese Sendung wieder teilen und liken, mit Ihren Freunden und Bekannten insbesondere teilen. Und ich freue mich wie immer über Ihre zahlreichen Kommentare, in welche Richtung auch immer. Und wenn ich mich Zeit finde, dann beantworte ich diese auch sehr gerne. Damit sage ich danke einmal mehr fürs Zuschauen. Und dann bis zum nächsten Mal mit Ulrich Siegmund bei Thomas Eglinski auf 1. Und wir sehen uns live am 9. Mai zur Geburtstagsparty bei auf 1.